Guten Tag und herzlich willkommen zur fünften und besonderen Staffel Bass to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bass to Bass. Alle Episoden dieser Staffel haben wir in unserem Podcast-Studio während der Bass to Bass aufgenommen, die in diesem Jahr im April in Berlin stattfand. Zu Wort kommen wieder namhafte Expertinnen der Busbranche, Vertreter und Vertreterinnen der Politik, von Startups und Technologieunternehmen. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility, Innovation and Leadership und unterstützte mich bereits seit einigen Jahren im Rahmen der Bus to Bus. Wir freuen uns riesig, dass du wieder dabei bist, Tortinia.
Ja, vielen lieben Dank, Kerstin, für diese wirklich herzliche Begrüßung. Ich freue mich ebenfalls sehr, wieder Teil dieser wirklich aufregenden Staffel von Bus to Talk zu sein und gemeinsam mit dir die Welt der Mobilität zu erkunden. Und ich meine, wir haben ja wirklich viel vor in dieser Staffel und ich freue mich drauf, unsere Hörerinnen und Hörer mit spannenden Einblicken und inspirierenden Geschichten zu begeistern.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bus to Talk Fans, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus to Talk.
Wir begrüßen heute zu Gast in unserem Podcast-Studio ein Unternehmen, das uns in Berlin nicht nur von A nach B bringt, sondern auch einfach liebt. Weil wir dich lieben, so heißt es in ihrem Slogan und das ist tatsächlich mal ein richtig gutes Statement. Ich habe das Gefühl, genau das, was Berlin braucht. Interviewt wird heute niemand Geringeres als Vorstand Betrieb der Berliner Verkehrsbetriebe Dr. Rolf Erfurt. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Erfurt.
Bedanke mich für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Herr Erfurt, was wir zu Beginn eines Podcasts oft machen, ist die Person erst einmal ein wenig kennenzulernen. Deshalb werde ich Sie ein wenig vorstellen und wenn irgendwas davon nicht stimmen sollte, dann schreien Sie. Aber ich gehe davon aus, dass wir richtig recherchiert haben und hier alles stimmt. Also wenn wir richtig recherchiert haben, wovon ich ausgehe, dann waren Sie schon immer im Bereich Mobility und Transport irgendwie unterwegs und haben damit Berührungspunkte. Ihre berufliche Laufbahn begann bei Roland Berger im Bereich Transportation. Anschließend waren Sie viele Jahre in internationalen Führungspositionen tätig bei Bombardier, unter anderem beim Bau eines Werks für U-Bahn-Züge in Indien. Super spannend. Dann bei der Produktion von Straßenbahn für Nordamerika und vieles, vieles mehr. Seit 2015 hatten Sie dann verschiedene Geschäftsführerpositionen bei Transdev oder der Transdev-Gruppe inne und seit 2019 bei der BVG in Berlin beim Vorstand. Das heißt, Mobility schon immer ein Thema. Warum Mobilität?
Ja, wo Sie das eben gerade gesagt haben, muss ich mal ein bisschen zurückdenken. Ich glaube, meine Oma ist schon viel gern und gerne gereist. Mhm. Vielleicht habe ich da ein bisschen was geerbt. Ich finde Mobilität sehr spannend. Es ist ja Menschen von A nach B bringen. Wir sagen immer, wir bewegen Berlin. Und das, ja, möglichst zuverlässig, angenehm, sicher auf jeden Fall. Wenn es geht, auch pünktlich. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Also das hat mein Leben bislang geprägt und ich freue mich, dass ich jetzt in einer Position bin, wo ich seit fast 5 Jahren verantwortlich dafür bin, dass diese Hauptstadt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über wirklich in Bewegung bleibt. Und da arbeiten auch ganz, ganz viele hochengagierte Kolleginnen und Kollegen dran, dass das so bleibt.
Sehr gut. Und für den Job sind Sie dann extra nach Berlin gezogen oder haben Sie vorher schon in Berlin gelebt?
Ich habe vorher schon viel in Berlin gelebt, war beruflich sehr, sehr viel unterwegs, eben auch im Ausland. Auch 2 Jahre mal Berlin den Rücken gekehrt, im Rheinland beruflich bedingt gelebt. Lebe aber sehr gerne in dieser Stadt und wir fühlen uns sehr wohl und genieße das Angebot hier.
Das freut mich auf jeden Fall als Berlinerin, das zu hören, dass Ihnen die Stadt gut gefällt und Sie bleiben möchten. Welche 3 Hashtags würden Sie denn am besten beschreiben? Also Sie als Person. Muss gar nicht nur beruflich sein, kann auch was Persönliches sein. Aber vielleicht so 3 Hashtags, die aussagekräftig sind zu dem, wer Sie sind.
Hashtag 1 ist sicherlich ausdauernd. Meinen beruflichen Positionen war ich immer relativ lange. Also kein Jobhopper. 6 Jahre Beratung erstmal. Ich würde nicht sagen durchgestanden, aber muss man schon ein bisschen Ausdauer haben. Dann knapp 9 Jahre bei Bombardier gewesen. Transdev waren dann 6 Jahre, weil danach die BVG gerufen hat. Das auf der beruflichen Seite. Aber mein ganz großes Hobby, was ich noch habe, ist Laufen. Ich bin aktiver Marathonläufer. Dieses Jahr steht insgesamt der 40. Marathon an. Genau. Und Ultramarathon war auch schon dabei. Von daher ausdauernd. Hashtag 1. Mhm. Hashtag 2 ist sicherlich, ich bin auch ein emotionaler Typ. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich sag mal, es gibt so eine Regel als Führungskraft, du musst Menschen mögen. Man muss sie nicht lieben, aber man muss Menschen mögen. Wer Menschen nicht mag, der sollte auch keine Führungskraft sein. Ich mag Menschen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und Hashtag 3 ist, glaube ich, ja, bodenständig. Mein Highlight eines Tages, wenn es mal so richtig, richtig blöd im Büro war. Mit langen Konferenzen und man echt genervt ist. Und dann wissen die Kollegen schon, jetzt gibt es hier einen Anruf vom Chef, der braucht nochmal einen Bus. Und dann steht ein Bus vorm Trias, das ist unsere Zentrale. Und ich habe einen Busführerschein bei der BVG gemacht und dann fahre ich nochmal über die Höfe, schaue vorbei. Das hat am Anfang immer für große Verwirrung gesorgt, wieso da plötzlich ein Bus mit dem Vorstand kommt und der auch noch selber fährt. Inzwischen hat man sich dran gewöhnt und dann weiß ich wieder, wofür ich arbeite. Mhm. Dann bin ich draußen bei den Kolleginnen und Kollegen, die das eigentliche Geschäft machen, wo wir Geld verdienen. Und das finde ich ist ein Stück Bodenständigkeit. Und ja, meiner Frau muss ich dann sagen, ich komme heute Abend nochmal später. Und sie weiß dann aber schon Bescheid. Sie meinte, deswegen ist deine Laune wieder besser, als wenn ich dann nach Hause direkt aus dem Büro komme. Also es ist wirklich etwas, wo ich sage, ich bin sehr, sehr bodenständig, nah an der Basis dran. Und ich glaube, das ist wichtig in so einer Position als Vorstandbetrieb.
Ja, sehr eindrücklich auf jeden Fall, dass der Vorstand ab und an mal Bus fährt. Habe ich auch noch nicht gehört. Was liegt denn täglich auf Ihrem Tisch, wenn Sie arbeiten? Welche Aufgaben müssen Sie sich tagtäglich widmen? Sie haben gerade Konferenzen erwähnt. Aber was machen Sie den ganzen Tag?
Was macht ein Vorstand den ganzen Tag? Er checkt erstmal morgens die betriebliche Lage. Das meistens schon gleich nach dem Aufstehen. Wenn es ganz schlecht läuft, gibt es auch mal nachts den Anruf, wenn Unfälle, große, schwere Unfälle passiert sind. Hat mal einen Busbrand, da klingelt dann nachts um 3.20 Uhr das Telefon und ich kann sagen, die Nacht war dann auch für mich vorbei.
Das glaube ich.
Weil dann natürlich bestimmte Mechanismen dann auch in Bewegung gesetzt werden, aber da haben wir ein sehr, sehr gutes Sicherheitssystem. Also erstmal der Lagecheck, dann sind es oftmals Gespräche mit dem Senat, die wir führen, Abstimmung mit anderen Bereichen, mit Vorstandskollegen, viele Projektreviews, gerade unsere großen Bauprojekte, zu schauen, laufen die on track, wo brauchen die Kolleginnen und Kollegen auch Unterstützung des Vorstandes, Gespräche mit unseren Lieferanten mal, um zu loben, aber auch oft, um zu eskalieren und nochmal zu sagen, nicht nur die BVG, Berlin braucht neue Fahrzeuge, braucht neue Busse, braucht neue Züge, Metro, Straßenbahn und so weiter. Das ist natürlich in der Situation, in der wir jetzt sind, ein Großteil auch meiner Arbeit, da zu schauen, dass wir wirklich im operativen Geschäft gut unterwegs sind. Etwas, was viel Spaß macht, ist neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen und davon können wir noch eine ganze Menge mehr gebrauchen. Sei es in den Ingenieurberufen, in der Infrastruktur, auch im Fahrbetrieb. Und das ist wirklich was, was ich mir versuche, immer wieder in den Kalender einzuplanen, vorbeizuschauen, in der Fahrschule zu sagen, herzlich willkommen. Und das ist auch ein schöner Teil meiner Arbeit.
Und über Fachkräfte werden wir auf jeden Fall zum späteren Zeitpunkt auch nochmal sprechen. Aber der Titel unseres Podcasts lautet ja Berlins Roadmap für einen nachhaltigen ÖPNV. Und vielleicht beginnen wir nochmal mit dem Status quo des Berliner ÖPNVs. Wo stehen wir denn und wie nachhaltig ist er denn vielleicht in Zahlen? Haben Sie Daten, Fakten, irgendwas für uns heute mitgebracht?
Das Positive erstmal, wir haben wieder mehr Fahrgäste als 2019. Und 2019 war ein Boomjahr in Berlin. Der Tourismus boomte, viele Zuzügler, diese Stadt ist gewachsen. Dann kamen sehr schwierige Jahre für alle und wir haben wieder mehr als 1,2 Milliarden Fahrgastfahrten im Jahr. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung. Da sind wir den Gästen und Bewohnern dieser Stadt sehr, sehr dankbar, dass sie die BVG wählen. Ich weiß, manch einer muss auch die BVG wählen, hat nicht jeder die ganz freie Wahl. Nein, Spaß beiseite. Das ist schön für uns. Das freut uns. Das motiviert uns, denn es gibt auch weltweit ganz andere Beispiele. Es gibt Betreiber, die kämpfen mit 40-45% des Vor-Corona-Fahrgastniveaus. Das ist eine Abwärtsspirale, in denen diese Betreiber leider drin sind. Da müssen sie Services rausnehmen, weil es sich nicht mehr rechnet. Dann gibt es noch weniger Nachfrage und so weiter. Also das ist, glaube ich, eine positive Botschaft dann an der Stelle. Wir fahren auch nahezu unser volles Programm planmäßig und auch wenn wir ein bisschen abgeschwächt haben, gerade beim Bus. Wir bringen immer noch mehr Leistung auf Straße und Schiene, als das 2019 der Fall war. Ich denke, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist ein gutes Angebot, was wir haben und unsere mit dem Blick auf auch die ökologische Transformation. Unsere U-Bahn fahren natürlich 100% elektrisch, die Straßenbahnen auch und bei der Busflotte haben wir jetzt gut knapp 20% der Flotte elektrifiziert. Da gehen wir noch weiter. Unser Ziel ist es weiterhin 2030 komplett emissionsfrei zu sein. Dass alles elektrisch ist, so, da werden wir auch nochmal schauen, ob es alternative Kraftstoffe vielleicht gibt. Da sind wir gerade dran, das zu untersuchen. Wir halten an dem Ziel fest, müssen aber jetzt ein bisschen auch adaptieren. Wir haben Lieferkettenherausforderungen, der Ukraine-Krieg hat zugeschlagen, Pandemie, all diese Sachen, die wirken noch nach. Und die Auswirkungen werden wir noch 2-3 Jahre lang spüren. Machen wir uns nichts vor an der Stelle.
Und Transformation hatten Sie gerade schon angesprochen, beziehungsweise das, was Sie beschrieben haben, klingt alles schon nach Transformation. Gleichzeitig kommt Transformation mit ganz vielen Herausforderungen. Und wo stehen Sie da als BVG aktuell? In welchem Prozess der Transformation würden Sie beschreiben, stehen Sie?
Ich würde es ein bisschen vielleicht auch nach Fahrbereichen gliedern, wenn ich das als Betriebler mal darf. Wir sind sicherlich, die größte Herausforderung haben wir im Bereich der Busflotte. Wir haben, wie gesagt, knapp 20% der Flotte inzwischen emissionsfrei. Und es ist nicht das Umstellen in der Werkstatt. Das ist das Umstellen der Betriebsabläufe. Heute fährt abends ein Bus rein. Na, der wird schnell mal getankt, gewaschen und gereinigt und fährt morgens wieder runter. Das gibt ein ganz anderes System. Die müssen vorkonditioniert werden, geheizt, gekühlt werden. Die müssen an die Ladebuchse, das Ladesystem muss überwacht werden. Sind deutlich komplexere Abläufe. Und ich würde mal sagen, da haben wir so 15-20% der Wegstrecke jetzt schon erledigt, sind wir gut unterwegs. Aber der große Hub kommt noch, wenn wirklich die gesamte Flotte dann umgestellt wird. Wir sind, was die U-Bahn angeht, da steht der nächste Technologieschritt an. Wir werden jetzt diese Woche sogar noch im Aufsichtsrat beschließen, Communication-Based Train Control System einzuführen, also die Vorstufe zum fahrerlosen Fahren. Es wird nicht ganz fahrerlos bei uns sein. Semi-autonom an der Stelle, aber das ermöglicht eine deutlich engere Taktung. Von daher gehen wir jetzt auch den nächsten Schritt in der wirklich digitalen Transformation und aufs gesamte Unternehmen auch gesehen. Wir hoffen, dass jetzt aus den ganzen Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz auch sich Innovationen für uns ergeben, sei es bei Themen wie Schichtplanung, Angebotsplanung. Das machen wir gut, aber wir nutzen noch zu wenig Daten. Daten sind wirklich viele vorhanden und wenn wir uns, und das bei einer begrenzten Ressourcenlage, müssen wir uns wirklich darauf ausrichten, sagen, wie viele Ressourcen habe ich und wie kann ich diese wertvollen Ressourcen möglichst so einsetzen, dass ich ein tolles Kundenerlebnis bringe, dass ich möglichst viel Fahrgäste von A nach B gut befördern kann und wenn es ganz toll läuft, aus diesen Simulationen auch noch gute Schichtpläne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ableiten kann. Das ist jetzt die große Herausforderung, vor der wir stehen. Da stehen wir noch ziemlich am Anfang, aber wir machen uns da auf den Weg und ich bin optimistisch, dass wir in 2-3 Jahren wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, wissen, wie wir mit großen Datenmengen dann auch umgehen können und auch einen Schritt weiter in Richtung autonomes Fahren unterwegs sind. Wir haben jetzt gerade die Kooperation mit Moja, sind wir am Eingehen. Wir arbeiten mit den Kollegen in München eng an dem Thema teilautonomer, perspektivisch vielleicht auch autonomer Bus zusammen. Also da tut sich einiges auch in der Branche.
Also ich höre auf jeden Fall raus, es passiert ganz schön viel in Bezug auf die Transformation. Ich finde, die Transformation ist ja immer auch so ein großes Wort und Sie haben es ganz wunderbar runtergebrochen, was es ganz konkret für Ihr Unternehmen und für Ihre Prozesse heißt. Aber wie schaffen Sie vielleicht den Balanceakt zwischen das Kerngeschäft beibehalten, den Bestand beizubehalten und gleichzeitig Transformation voranzubringen, Digitalisierung voranzubringen, System E-Bus voranzubringen?
Das ist in der Tat die ganz große Herausforderung für uns und ich bin da so ein Freund, ich nenne es immer von Leuchtturmprojekten. Wir suchen uns einen Testcase sozusagen raus, probieren es dort aus, wenn es gut läuft, das Licht anmachen, dass dieser Leuchtturm ganz hell leuchtet und andere sagen, Mensch, was ist denn da los? Das möchte ich mal sehen, warum dieser Leuchtturm so hell ist und sich dann ein erfolgreiches Projekt ansieht und es dann weiter ausrollt. Damit habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Ich bin nicht so ein Freund von diesen ganz, ganz großen Transformationsprogrammen, 2 Jahre lang mit großen Unternehmensberatungen, die alle dabei sind, große Charts malen, riesen Roadshows und man fragt sich nach 2 Jahren, was ist eigentlich rausgekommen? Meistens ändert sich dann die Organisation, es sind neue Verantwortliche und die alten Charts verschwinden in der Ecke. Das wollen wir nicht. Deswegen Einzelprojekte, die erfolgreich sind, die wir auch in der Geschwindigkeit dann vorantreiben, auch ein bisschen aus der normalen Organisation rausnehmen und zu sagen, ihr macht das jetzt mal. Da ist ein Nukleus, entwickelt das und wenn es gut läuft, dann das Licht anmachen, dass alle das sehen. Das können wir im Baubereich bei einzelnen Vorhaben machen. Das machen wir bei der Elektrifizierung der Busflotte. Da haben wir erstmal einen Hof. Das ist unser Vorzeigehof, was die Elektromobilität angeht. Und da bringen wir es zum Fliegen und dann geht es an die nächsten Höfe ran. Also da ist Fokussierung auf einzelne Themen für mich sehr wichtig. Vielleicht mag sein, dass man das immer sagt, das große Ganze fehlt an der Stelle. Aber Erfolg haben. Erfolg spornt Menschen an. Erfolg motiviert. Und Erfolg ist wirklich ein Treiber auch in der Organisation. Und darauf setzen wir dann.
Sehr gut. Also Leuchtturmprojekte, die funktionieren, die ein gutes Beispiel geben und dann auch skaliert werden können. Haben Sie dann einen Favoriten, ein Leuchtturmprojekt, das Sie ganz besonders gut finden?
Jetzt muss ich aufpassen. Ich bin ja für verschiedenste Bereiche verantwortlich. Aber eins nehme ich mal. Wenn man gar nicht denkt, warum ist das ein Leuchtturmprojekt? Wir haben es geschafft. Wir haben ja einen eigenen Kontrolldienst für die Busspuren, dass die nicht zugeparkt werden. Und dazu brauchen wir bestimmte technologische Lösungen, um dann die Falschparker aufzuschreiben, Abschlepper zu rufen und so weiter. Jetzt wird vielleicht eure denken, was ist denn daran irgendwo innovativ? Naja, wir haben es dann geschafft, binnen 2 Monaten in einen bestehenden Rahmenvertrag des Landes Berlin mit einzusteigen, die gleiche IT zu nutzen wie das Land Berlin an dieser Stelle. Und binnen 2 Monaten waren unsere Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Wir hatten direkten, also eine Datenübertragung, die direkt an das Land Berlin an der Stelle auch ging. Von daher war das für mich wirklich so ein Leuchtturm. Ist vielleicht in der Ecke, an die man überhaupt nicht gedacht hat. Jeder denkt wahrscheinlich jetzt, erzählt, ne, der E-Bus, der gekommen ist. Dann gibt es auch ganz viele Sachen. Ich habe das immer mal bewusst rausgenommen, weil das auch ein Bereich ist, ja, der vielleicht gar nicht so, ne, im Fokus steht, wo nicht so viel Licht drauf ist. Und da haben wir dann mal ordentlich das Licht angemacht und gezeigt, guck mal, es geht. Wir können in Rahmenverträge des Landes Berlin mit einsteigen. Wir können einen Standard nutzen. Wir müssen nicht alles neu entwickeln und haben unsere Kolleginnen und Kollegen relativ schnell damit ausgestattet. Das fand ich gut. Natürlich gibt es auch viele Leuchttürme, was jetzt neue Fahrzeugbeschaffung oder dergleichen angeht. Tolle Entwicklungen auch dabei, die Kollegen dann vorantreiben. Aber das war einer der guten Leuchttürme.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn er Prozesse beschleunigt, die eigentlich so viel länger gebraucht hätten. Faktor Mensch scheint Ihnen auf jeden Fall sehr wichtig zu sein. Sie sind Hashtag emotional und Menschen sollte man auf jeden Fall mögen, wenn man im Vorstand ist. Und das tun Sie, das merkt man. Und vielleicht dazu die Frage, gerade wenn man über Transformation spricht, vielleicht ganz spezifisch, wenn man Dinge, Prozesse verändert, wie nimmt man dann Mitarbeitenden richtig mit? Wie machen Sie das aus Erfahrung? Was können Sie vielleicht auch anderen Vorständen mitgeben? Wie holt man alle ab?
Sie haben gesagt, so mitnehmen. Ich finde immer, ich störe mich so ein bisschen Wort an dem Mitnehmen, weil Mitnehmen, das machen wir in unseren Fahrzeugen, mitnehmen und irgendwann wieder rauslassen. Von daher ist es für mich wirklich das Thema Einbinden, Beteiligte wirklich zu Akteuren machen. Ich möchte gar nicht sagen zu Betroffenen, das klingt negativ, aber wirklich zu Akteuren machen, viele Informationsveranstaltungen durchführen, auf die Kolleginnen und Kollegen wirklich vor Ort hören. Da ist unheimlich viel Wissen. Und viele Menschen, die haben auch einfach, die haben Lust. Die haben Bock drauf. Die wollen was mitgestalten. Und man denkt immer erst so, ne, aus der Etage, kann man ruhig mal sagen, Teppichetage, haben die überhaupt Zeit? Nee, die müssen ja anderes machen und so weiter. Mhm. Nein, die Kolleginnen und Kollegen einladen, mitzuwirken, Möglichkeiten zu geben, ihren Input dort reinzubringen. Das ist eine riesen Bandbreite dann an der Stelle. Und ich glaube, das befruchtet uns auch. Und viele haben auch wirklich Lust dazu. Und da wird dann nicht auf die letzte Stunde geguckt oder Minute, wie rechnet man die ab, sondern ich sage, Mensch, cool, ich kann mich da einbringen. Das ist doch schön. Und das kommt auch bei den Arbeitnehmervertretungen gut an, dass wir wirklich das Wissen der Basis dann auch nutzen. Weil so ein großes Unternehmen, sie müssen ein paar zentrale Standards vorgeben, das ist klar. Auch Richtlinien, auch Governance-Themen laufen zentral. Sonst setze ich wirklich auf die Expertise und auch dann die Energie, die vor Ort ist.
Spannend. Und vielleicht, um nochmal auf einen anderen Punkt einzugehen, die Transformationsakademie. Die haben Sie jetzt noch nicht genannt, aber die habe ich in meiner Recherche gefunden. Vielleicht können Sie uns da zwei Sätze zusagen.
Ja, wir sind im Bereich des Omnibuses ist diese Gedankenwelt entstanden und wir entwickeln es jetzt weiter. Was wir gesagt haben, es gibt so drei Elemente mit Blick auf die Einführung der Elektromobilität. Das eine, das ist das klassische Hardcore. Also ich wechsle keine Getriebe mehr in der Werkstatt, sondern ich beschäftige jetzt mit der Elektrotechnologie. Also ich muss jemanden umschulen zum Hochvolt-Elektroniker oder dergleichen. Wir brauchen riesen Schulungspläne. Das läuft. Das kriegen unsere Werkstätten wirklich gut hin. Da ist das Kerngeschäft, diese greifbare Thematik, damit beschäftigen sich Menschen gerne und das läuft. Das zweite war dann Umgang mit digitalen Instrumenten, mit Tablets, mit Smartphones und dergleichen. Da haben wir die Kolleginnen und Kollegen geschult. Was kann man wie nutzen? Welche Apps gibt es dort auch? Prozesse in den Werkstätten, Aufnahme von Unfällen beispielsweise digitalisiert. Und das dritte, was mache ich denn eigentlich mit diesen ganz vielen Daten? Das ist das Schwierigste an der Stelle. Daten gibt es ohne Ende und wirklich da clevere Schlüsse draus zu ziehen, das ist nicht ganz einfach und da haben wir wirklich noch viel zu tun, denn wir müssen weg von den großen Excel-Tabellen, sondern eigentlich muss ich über eine entsprechende Applikation einen Zustand von Fahrzeugen sehen können, noch eine Reichweite, beispielsweise bei den Elektrobussen, das muss automatisch aufpingen, wenn die Reichweite vielleicht zu Ende geht, nicht mehr für den Umlauf reicht, da haben wir noch eine ganze Menge zu tun.
Und einen weiteren Aspekt, wo wir viel zu tun haben, ist die Bewältigung vom Fachkräftemangel. Eine Sache, die Sie zu Beginn auch schon erwähnt hatten. Ich meine, für die Transformation werden viele Expertinnen und Ingenieurinnen benötigt, aber die fehlen ja nicht nur bei Ihnen, sondern die fehlen gefühlt überall. Nicht nur gefühlt, sondern in der Realität überall. Wie gehen Sie denn als BVG mit dieser Problematik um und welche Wege können wir vielleicht auch in Zeiten des Fachkräftemangels gehen oder müssen wir gehen?
Ich sagte vorhin schon bei dem Thema Angebotsplanung, wir kommen, glaube ich, insgesamt auch gesellschaftlich stärker in eine Situation, wo wir uns überlegen müssen, wie viele Ressourcen habe ich? Was kann ich mit diesen Ressourcen, die ich habe, sinnvoll und bestmöglich für die Kunden anbieten? Ich weiß, das ist ein bisschen Paradigmenwechsel, sonst sagt man eigentlich immer, in der Klassen- und Betriebswirtschaftslehre, was will der Markt und das muss ich anbieten? Wir kommen in eine Situation, wo wir sagen, wie viele Ressourcen habe ich verfügbar, wo kann ich diese optimal einsetzen, um Kundenbedürfnisse dann auch befriedigen zu können? Und das ist eine Sichtweise, die wir jetzt mehr und mehr auch sehen, auch weil finanzielle Ressourcen ja auch nicht unbegrenzt da sind. Machen wir uns nichts vor. Auch die Landeskassen stehen da immer mehr unter Druck an der Stelle. Das zweite ist natürlich, wir werben aktiv um Fachkräfte für eine Recruiting-Veranstaltung. Ich würde fast schon sagen, ohne Ende durch. Also da ist also gefühlt jedes Wochenende irgendeine Veranstaltung auf unseren Höfen, wo Kolleginnen und potenzielle neue Kolleginnen und Kollegen wirklich mal fahren, ausprobieren können, mal in die Werkstatt gehen können und dergleichen. Der dritte große Hebel ist natürlich, dass wir auch auf neue Technologien setzen, künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge in der Infrastruktur, all diese Sachen. Aber das dauert und auch dazu brauchen wir dann wieder Fachkräfte. Wir gucken auch, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Glasbauer, der muss raus, der muss schwere Schwellen schleppen, er oder sie, Entschuldigung. Das ist sicherlich so. Aber für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht täglich raus müssen, haben wir Möglichkeiten wie flexibles Arbeiten. Wir gucken, dass wir verschiedenste Schichtmodelle jetzt anbieten. Also im Busbereich waren wir vorher, gab es zwei Schichtsysteme im Endeffekt. Und wer es nicht gepasst hat, naja, der musste irgendwie auf Teilzeit gehen. Jetzt gehen wir auf 7 Schichtmodelle hoch, um ein bisschen die individuelle Lebenssituation dann auch abbilden zu können. Und natürlich, auch das gehört dazu, eine attraktive Vergütung, das ist auch wichtig. Hatten gerade Tarifverhandlungen und im nächsten Jahr geht es nochmal in die Entgeltrunde, dass wir da auf jeden Fall auch wettbewerbsfähig sind.
Das heißt, besorgt sind Sie nicht, wenn Sie in die Zukunft schauen und den Fachkräftemangel ansehen?
ähm, ist eine riesen Herausforderung. Also lässt mich manchmal unruhig schlafen. Das gebe ich durchaus zu. Jetzt zu sagen, ich wäre nicht besorgt, das wäre das. Nein, ist nicht so. Manchmal kreisen schon viele Gedanken darum zu sagen, wie können wir diese sehr gravierenden Lücken, die wir haben und die auch noch größer werden, branchenweit mit den Rentenabgängen, die kommen, dann kompensieren. Ich glaube, was wichtig ist, dass man gemeinsames Verständnis erzielt, auch mit unseren Aufgabenträgern. Wir können das System nicht überreizen. Also da gilt der alte Spruch der Mechanik, nach zu kommt ab. Ein bisschen Druck muss auch im System sein und man kann mal 2-3 Wochen sagen, komm, wir fahren alle mal eine Extraschicht, legen noch mal eine Extraschicht in der Werkstatt ein. Das haben wir alles gemacht, das läuft. Das ist kein dauerhaftes Modell, eine Organisation auf Verschleiß zu fahren. Auch eine Infrastruktur darf man nicht auf Verschleiß fahren. Man muss dann vorher den Mut haben, auch zu sagen, wir müssen etwas Kapazität rausnehmen, wir müssen Druck aus dem System nehmen, sonst fliegt es uns irgendwann um die Ohren und das wollen wir alle nicht.
Das stimmt auf jeden Fall. Und wir kommen tatsächlich schon so langsam zum Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen lieben Dank für all das, was Sie unseren Input geliefert haben. Ich könnte gefühlt noch 20 Minuten weiter mit Ihnen sprechen, wenn nicht sogar 20 Stunden, weil ich noch so viele Fragen habe. Aber die Zeit läuft uns davon. Aber ich möchte nicht missen, Sie zu fragen, wie denn Berlin aus Sicht von nachhaltigem ÖPNV in 2030 für Sie aussieht. Haben Sie eine Vision, ein Bild, das Sie malen, das Sie vielleicht auch anvisieren, um Ihr Unternehmen dorthin zu bringen? Berlin 2030, wie sieht's aus, Herr Dr. Erfurt?
Berlin 2030, wir werden mit modernen U-Bahn-Zügen unterwegs sein. Auch die Straßenbahn wird neue Fahrzeuge haben, wo sich unsere Fahrgäste wohlfühlen. Sie werden deutlich länger sein als die jetzigen Fahrzeuge und wir werden hoffentlich auch bis dahin eine weitere Neubaustrecke in Betrieb genommen haben, denn wir merken, Straßenbahn zieht in dieser Stadt. Unsere Eröffnung in der Turmstraße. Wir haben 50% mehr Fahrgäste, als wir damals in der Planung angenommen haben. Das sieht, die Tram zieht in Berlin. Und auch bis dahin werden wir einen Riesenschritt in der Elektrifizierung der Busflotte vorangebracht haben. Und um zur Haltestelle zu kommen, wird es auch schon die ersten autonomen Shuttles geben. Und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die freuen sich, dass wir heute im Jahr 2030 dann gute Schichtsysteme haben, die zu den Kundenbedürfnissen passen, aber auch zu individuellen Lebenssituationen. Und wir eine 4-Tage-Woche anbieten können, ohne dass es Einschränkungen irgendwo im Betrieb gibt.
Das klingt sehr, sehr gut und vielversprechend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für die tollen Einblicke, Herr Dr. Erfurt. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an Sie und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bis ganz bald zu einer nächsten Folge Bus to Talk.
Vielen herzlichen Dank und bis bald in den Fahrzeugen der BVG.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 5. Staffel von Bus to Talk. Stay tuned! Wir laden euch ein, auf unserer Website www.bus2bus.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um den Podcast, aber auch jede Menge News und Blogs, die euch interessieren könnten. Infos auch auf unserer Shownote. Wir freuen uns über eure Abos und bis bald. Unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.